Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast, beziehungsweise heute eine Ausnahme, es gibt heute nämlich zwei Gäste. Meine heutigen Gäste sind Harald Bauer und Bernhard Moser. Und für alle, die Harald Bauer und Bernhard Moser nicht gleich kennen, darf ich sie einmal kurz näher vorstellen. Es ist nämlich zum einen Harald Bauer, Geschäftsführer von DM Österreich und Bernhard Moser, verantwortlicher Bereichsleitung Marketing und Omnichannel Retailing. Und wir sprechen heute genau über den größten Drogeriefachmarkt in Österreich. Aber zuvor schauen wir den auch ein bisschen zurück, denn gegründet in Österreich hat es damals Günther Bauer und er hat diese Idee aus Deutschland von Götz Werner mit übernommen. Wir gehen gleich einmal darauf ein, wie das Ganze auch noch entstanden ist und alles miteinander ist entstanden vor über 40 Jahren. Mittlerweile hat DM Österreich 6.800 Mitarbeiter und tagtäglich, so habe ich es unten gelesen, gehen Tausende Waren klarerweise über den Ladentisch. Ich habe unten gelesen, 2.900 Paletten kommen tagtäglich in das Zentrallager, mitunter werden angeliefert und in die Filialen gehen 2.800 Paletten raus. Und das finde ich schon ganz, ganz enorm, einfach diese Zahlen. Hallo und herzlich willkommen, Harald Bauer und Bernhard Moser.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, hallo.
Harald, erzähl uns doch einmal ein bisschen über die Historie denn überhaupt. Also in Österreich gegründet wurde DM von deinem Vater, aber wie ist das Ganze entstanden?
Das war eine echte Schicksalsgemeinschaft, kann man so sagen. Mein Vater ist in seinen Jugendjahren Ruderer gewesen in Krems, ist dann auf die große Reise gegangen, wollte sich in der Welt ein bisschen umschauen und hat dann eben einen Job bekommen am Bodensee und neben dem Job wollte er weiterhin rudern. Und ein Trainer hat ihn zum Götz Werner ins Boot gesetzt und gesagt, die beiden setzen sich zusammen und das war eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Paarung. Also haben alles gewonnen, wo sie angetreten sind im Duo. Und irgendwann haben sich dann die Wege auch wieder getrennt. Sie sind über Briefe damals noch in Kontakt geblieben. Und irgendwann hatte Götz Werner die Idee in Deutschland, Drogerien zu eröffnen nach so einem ähnlichen, also nach einem diskontierenden Prinzip. Und während dieser Zeit ist mein Vater in Österreich zu Hofer gegangen und war einer der jüngsten Vertriebsleiter bei Hofer. Und irgendwann ist der Götz Werner auf die Idee gekommen, seinen ehemaligen Ruderkollegen anzurufen und zu sagen, naja, der versteht ja was vom Discount und ich möchte Discount mit Drogerie. Vielleicht könnten wir uns wieder so gut ergänzen wie damals im Ruderboot. Und genau das ist dann auch passiert. Also in den 70er Jahren ist mein Vater dann eben auch nach Deutschland gegangen, hat dort auch die Geschäftsführung gemeinsam mit Götz Werner und Günter Lehmann übernommen. Und immer mit dem einen Auge auf seiner Heimat, dass er gesagt hat, nämlich wenn das Preisbindungsgesetz auf Drogerieartikel auch in Österreich fällt, dann würde das Konzept schon sehr, sehr gerne auch in Österreich machen. Und dem war dann auch so. Die ersten Monate hat er das noch aus Deutschland mitgemacht und hat dann gesagt, also das Konzept funktioniert so gut, er möchte sich dem mit ganzem Herzen widmen und ist dann mit uns wieder nach Salzburg gezogen und seitdem 1976 eben 14 Jahre lang Österreich intensiv aufgebaut, 16 Jahre lang Österreich intensiv aufgebaut, zu Nummer 1 in Österreich gebracht. Ja, und dann 1992 natürlich der Blick gen Osten, also von Tschechien über alle angrenzenden Länder, muss man ganz ehrlich sagen. Also von Tschechien über Slowakei, Ungarn, Slowenien, dann Kroatien, den Schritt oder die Schritte in die weiteren Länder getätigt. Bis Nordmazedonien, Rumänien, Italien, die wir von Österreich aus betreiben.
Vereinfacht gesagt, ihr von Österreich aus betreiben, die Länder gehören aber auch zu DM Österreich jetzt dazu.
Genau. Sind hundertprozentige Töchter. Ja.
Und wie ist jetzt DM Deutschland mit Österreich mitunter verflochten oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gab in den 80er Jahren, also grundsätzlich war die erste Aufteilung, war 75% DM Deutschland, 25% mein Vater, eben Beteiligung an DM Österreich. In den 80er Jahren kam dann die Spar dazu, weil die Spar hatte Vita-Märkte. Und ja, hat uns, oder mein Vater, beziehungsweise dem Herrn Werner, die Filialen angeboten und dafür eine Beteiligung erhalten. Und deswegen ist heute die Aufteilung grob 51% in Deutschland, 32% die Spar und 17% die Nachkommen von Günter Bauer.
Gut, jetzt wissen wir das auch einmal genau. Damals war die Idee, Selbstbedienungsdrogeriemärkte denn zu schaffen. Du hast vorher das Wort Discount denn erwähnt. War das wirklich die Absicht, einen Discounter daraus zu machen? Denn momentan in meiner Wahrnehmung, ich würde DM nicht als Discounter jetzt einmal wahrnehmen. Ist es, war es früher die Idee eines Discounters? Habt ihr es geschafft, von einem Discounter in eine andere Wahrnehmung mitunter zu gelangen?
Das Grundprinzip war und ist der diskontierende Drogeriemarkt. Das war von Anfang an das Ziel und auch mit unseren großen Eigenmarken und mit der Demokratisierung von Luxus war immer das Ziel. Also natürlich war damals dieser Schritt von den Bedienungsläden zu den Selbstbedienungsläden der Preisabstand nochmal ein deutlich größerer. Also da kann man sagen, da war der diskontierende Charakter ein stärkerer. Aber auch heute noch mit unserer immer günstig Preisstrategie sehen wir uns, und das ist das Prinzip eben, durch hohe Produktivität in den Filialen der verkauften Artikel eben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, und da stehen wir heute.
In den 70er Jahren war das einmal ein großer Schritt von den Bedienläden zu den Selbstbedienungsläden. Jetzt stehen wir in einer digitalen Zeit, in einem digitalen Zeitalter. Der Podcast nennt sich auch Sync Digital Now. Was ist denn mitunter der nächste Schritt? Wird es denn als nächsten Schritt vielleicht auch geben, dass ich jetzt nicht mehr zur Kasse gehen muss, dass ich selbst scanne, dass es so wie Amazon Go oder was in den USA ist, dass ich einfach nur meine Waren mit den Waren rausgehe? Was sind so die nächsten Schritte im digitalen Leben, im digitalen Zeitalter?
Ja, das ist interessant, weil dieses diskontierende Bild, hast du ja gerade gesagt, ja, nehme ich nicht so ganz wahr. Das ist, weil wir in unserer Philosophie drinstehen haben, wir wollen die Kundenbedürfnisse veredeln. Und was uns vielleicht manchmal in der Wahrnehmung nicht so diskontierend wirken lässt, ist eben, dass wir weiterhin einen hohen menschlichen Wert verfolgen in unseren Filialen, und deswegen auch hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, den Kontakt zu den Kunden suchen, einen wahrscheinlich auch, also bin ich mir sicher, anderen Umgang mit unseren Mitarbeitern haben. Deswegen entsteht ein anderes Wohlfühlgefühl in unseren Filialen, und deswegen wird dieses ganz hart diskontierende Bild so nicht wahrgenommen, wie es woanders ist, wo man sagt, okay, ein Discounter, da sehe ich nur Ware und bloß keine Menschen, und es zählt nur praktisch und wenig Artikel. Wir wollen über unsere Sortimentskompetenz, über unsere Mitarbeiterkompetenz, aber eben auch über unsere Preiskompetenz das Ganze zu einem Gesamtkunstwerk verbinden und nicht nur einseitig auf den Preis wirken, das wäre uns zu wenig. Wir sagen, es muss ein Gesamtkunstwerk sein, und da spielen mehrere Instrumente mit als nur der Preis.
Und Richtung Digitalisierung hin, wie lange wird es im Grunde genommen die Kasse jetzt noch geben, wenn man rausgeht? Oder ist das etwas, wo man sich darauf einstellen kann, okay, die nächsten Jahre wird es ja vielleicht da einmal Veränderungen geben, vielleicht, dass es dahin geht, so Richtung Amazon Go oder so etwas?
Also wichtig ist für uns, dass wir immer das Kundenbedürfnis wirklich in den Fokus stellen. Und da ist natürlich die Frage bei einer Selbstbedienungskasse, was ist denn der Wunsch des Kunden? Warum benutzt er heute da und dort in manchen Ländern bis zu 30%, 40%, 50% werden die Selbstbedienungskassen verwendet? Was ist denn da der wirkliche Wunsch? Und der wirkliche Wunsch, den versuchen wir zu ergründen. Einer kann zum Beispiel sein, er möchte schnell seinen Einkauf abgewickelt haben. Jetzt kann man natürlich den Zugang wählen und sagen, am schnellsten ist, wenn er es selber macht. Oder man kann die Möglichkeit suchen, wie schaffen wir es, das eben auch wieder zu veredeln, diesem Wunsch nachzukommen und trotzdem das Ganze noch mit menschlichem Kontakt zu würzen. Also einfach nur zu sagen, wir nehmen den Faktor Mensch, den Faktor Mitarbeiter raus und der Kunde soll alles machen, diese Antwort wäre uns ein bisschen zu wenig. Deswegen versuchen wir uns hier grundsätzlich digital technologisch so aufzustellen, dass alles möglich ist, wir aber nicht gezwungen sind, eine gewisse Maßnahme wie Sofortkassen zum Beispiel zu machen. Wir können es anbieten, wenn wir sagen, wir kommen wir können aus irgendwelchen Gründen diesen Wunsch des Kunden einer schnellen Abwicklung an der Kasse nicht mehr nachkommen, dann könnten wir schnell implementieren. Wir haben es in Ländern bereits wie Deutschland und in Polen. Es wäre auch ein leichtes für uns zu machen. Wir sehen aber immer noch einen hohen Wert auch in diesem persönlichen Kontakt mit unseren Mitarbeitern, zum Beispiel an der Kasse, als diesen einen menschlichen Moment sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist der Drang zu Selbstbedienungskassen noch nicht so groß. Es gibt weitere Ideen, wie du sagst, Amazon Go, Self-Scanning, muss nicht immer ein fixes Möbel sein, wo man hingeht und das Dinge abwiegt und dann bezahlt, sondern kann ja vielleicht auch durchaus Möglichkeiten geben, eben wie bei Amazon Go, dass das Ganze automatisch passiert oder in den Einkaufswagen hineinkassiert wird vom Kunden selber und damit bezahlt wird oder über App, also zum Beispiel über die DM-App zum Beispiel, dass das abgewickelt werden kann. Wichtig ist hier vor allem, dass man die Infrastruktur, die digitale und technologische Infrastruktur hat, diese Dinge zeitnah, wenn sie relevant werden, einzuführen.
Also digital einfach vorbereitet sein, wenn der Kundenwunsch kommt, dann seid ihr quasi vorbereitet darauf und ihr seid dann nicht unbedingt die großartig überrascht sind, oder?
Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel unser Warenbestand. Das klingt so banal, aber um einen wirklich durchgängigen und professionellen Service anzubieten im Online-Business, reicht es eben nicht über Nacht, die Bestände abzusaugen aus den Filialen und zu sagen, wie viel habe ich heute verkauft und um 12 Uhr Mitternacht habe ich dann irgendwo auf einem zentralen System die aktuellen Bestände und mit denen arbeite ich in meinem Online-Shop über den nächsten Tag und denke, ich gehe halt von Sicherheitspuffern aus, sondern da ist es eben wichtig, eine Infrastruktur zu haben, die auf die Sekunde genau mir sagt, wie viel habe ich von welchem Produkt in welcher Filiale. Das ist zuerst einmal für Warenwirtschaftsprozesse hochrelevant. Aber jetzt, und das ist das schöne Beispiel, in der DM-App können Sie sich in jede Filiale einwählen, sagen, das ist meine Filiale, suchen sich ein Produkt aus und Sie sehen wirklich den Live-Bestand, der jetzt in der Filiale liegt. Und nicht der um 12 Uhr heute Mitternacht war, wo die Daten abgesaugt wurden. Und das meine ich mit digitaler Vorbereitung, dass man, wenn die Infrastruktur hinten, der Backbone, wirklich gut aufgestellt ist, das Fundament, dann ist es leicht und auch schnell möglich, gute Services, exzellente Service anzudocken und auf dieses Fundament zu bauen.
Gibt es bei euch jetzt, nur da jetzt noch kurz einzusteigen, weil du ja gesagt hast, nicht, also das funktioniert mitunter im echt Live-Betrieb mitunter nicht und in Sekunden genau, damit ich weiß, wo was ist. Gibt es bei euch so etwas auch? Es gibt ja Berechnungsprogramme, die ja die verschiedensten Faktoren mit einrechnen, wie Wetter, wie Krankheiten vielleicht, die irgendwo mal dumm sind. Ich habe irgendwo gelesen, so von Programmen, die errechnen das mitunter für Apotheken, damit die einplanen können, wie viel Personal brauche ich jetzt vielleicht in 3 Tagen, weil eben das Wetter sich so und so entwickelt, weil der Schnupfen sich so und so entwickelt oder Skigebiete, die mitunter auch das Wetter mit einberechnen, damit sie wissen, wie viele Leute brauchen sie rundherum auf den Pisten, wie viel wird mitunter los denn sein auch. Gibt es so etwas auch schon bei euch, dass mitunter das in die Logistik mit einberechnet wird, wie vielleicht durch ja, Wetter sich das Ganze so entwickelt, ist genug Sonnencreme da, wenn das so ist, dass so wie heuer wir schon relativ lange im Jänner vielleicht warme Phasen haben und es sehr sonnig ist, dann steigt vielleicht auch früher die Nachfrage an Sonnencremes. Wird so etwas auch schon in die Logistik mit einberechnet?
Genau das, was du gerade beschrieben hast. In vielen Bereichen, muss man ganz ehrlich sagen, sind wir eher weniger wetterabhängig, aber es gibt Bereiche, gerade zum Beispiel die Sonne. Also wann wird die Sonne wirklich ausgerollt in die Filialen? Das ist ja ein Bereich, der wird einmal im Jahr produziert, dann angeliefert im Verteilzentrum und dann eben wie schnell passiert der Nachschub, muss man ja auch, obwohl in Österreich natürlich differenzieren zwischen Vorarlberg und Burgenland. Also wie schnell gehen die Abverkäufe? Und hier sind wir eben ja stundengenau und die Hochrechnungen, wie viel braucht die Filiale die nächsten Tage und eben auch Prognosen im Sinne von Wettervorhersagen, sind bei uns in der Disposition in der Logistik Standard seit, ich weiß nicht wie viele Jahren ehrlich gesagt, also, aber ich kenne das Thema mindestens schon seit 8, 9, 10 Jahren.
Digital vorbereitet bedeutet aber auch, wenn ich das richtig gelesen habe, es gibt bei euch die Payback-Karte, es gibt eine Payback-App, um vielleicht da Anreize zu schaffen, auch den Kunden in die digitale Welt mitunter mitzunehmen. Was verbirgt sich denn dahinter?
Kundenkarten waren für uns immer ein Mittel der Kundenverbindung. Es wird leider Gottes immer sehr oft gesagt, Kundenbindung. Wir wollen eben in die Kundenverbindung sprechen. Das wäre jetzt wahrscheinlich einiges an realer Wortspielerei. Aber es ist ganz ein kleiner, feiner Unterschied, der ganz Wesentliches ausmacht. Es ist eine Kundenbindung, ist eben, welcher Kunde wird schon gern gebunden? Also, wenn ich etwas möchte, dass sich jemand mit mir verbindet, das bedeutet eben, wenn ich mich mit einem Kunden verbinde, versuche ich, seine Kundenbedürfnisse zu veredeln, steht hier im Vordergrund, und nicht meine Bedürfnisse zu veredeln, also indem er immer wieder zu mir kommen muss. Wir versuchen über die Kundenverbindung, zum Beispiel mit Payback, die Kunden dazu zu bewegen, uns ihre Gewohnheiten kundzutun, wobei ich immer dazu sagen muss, der einzelne Kunde und alles drum und dran ist bei uns anonymisiert. Ich kann nicht nachschauen, was du, Harald, genau irgendwie bei mir einkaufst, sondern wir gehen hier auf Kundengruppen, auf Kundencluster und versuchen dann eben die Angebote, die Kommunikation zu individualisieren und wirklich deinen persönlichen Wünschen gerecht zu werden. Das zeigt sich an so Beispielen, wir haben bei uns im Einkauf, wie wir mit digitalen Erkenntnissen umgehen. Man kann einen Kunden selektieren und sehen, der kauft seit eh und je die Gesichtscreme von der Marke A, sage ich jetzt einfach mal. Dann kann ich bewusst hergehen und sagen, ich biete dem von der Marke B an, dass er dem einen Gutschein schicken kann. Weil dafür will er wahrscheinlich zahlen dabei. Das machen wir bewusst nicht. Weil das ist eben nicht, genau nicht das Veredeln und nicht der verantwortungsvolle Umgang mit den Kundendaten. Weil wenn ich weiß, dass er dieser Marke A treu ist, dann entsteht beim Kunden das Gefühl, jetzt gebe ich euch die Daten, ich kaufe bei euch ein. Warum schafft ihr es nicht, mir das Angebot zu geben, das ich wirklich brauche? Ich kaufe die Marke A, das müsst ihr doch sehen. Warum schickt ihr mir einen Gutschein von der Marke B? Deswegen machen wir das ganz bewusst nicht. Und das ist eben Ausdruck dessen, warum wir sagen, wir wollen uns mit dem Kunden verbinden und nicht den Kunden irgendwie binden.
Wenn ich das jetzt so richtig verstehe auch, bedeutet es einfach den Kunden in diesen Weg, dort wo er gerade ist, weiter mitzunehmen jetzt und eben vielleicht nicht dafür, so wie du es gesagt hast, nicht dafür zu sorgen, ihm vielleicht das margenträchtigste Produkt mitunter zu verkaufen, sondern eben genau dafür zu sorgen, dass er gerne auch wiederkommt, weil er sich verstanden fühlt, oder?
Genau.
Also es geht mehr darum, Kunden eben zu verstehen auch und dem Kunden auch das Gefühl zu geben, dass er verstanden wird, oder?
Nur dann ist unsere Überzeugung, schaffen wir es auch wirklich langfristig, dem Kunden den Mehrwert einer Kundenkarte zu vermitteln. Also wenn ich ständig Angebote bekomme, die für mich irrelevant sind, dann werde ich diese Kundenkarte auch nicht nutzen. Wenn ich zum Beispiel, also ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Grund für uns auch ein Kundenverbindungsprogramm zu haben ist, unsere Kanäle miteinander zu verbinden. Also wir sehen ja heute in unseren Daten, dass in unseren Filialen werden von ein und demselben Kunden ganz andere Warengruppen eingekauft als im Online-Shop. Ohne Karte kann ich diesen Kunden nicht ganzheitlich erfassen.
Klar.
Ich sehe den nur im Online-Shop und denke, ich sage jetzt mal, das ist ein Waschmittelkunde, weil er sagt, okay, Waschmittel und Wasser kaufe ich im Online-Shop. Dann denke ich, Ich kaufe ihm die. Ich schicke ihm die Gutscheine für Wasser und für Waschmittel. Aber um ihn ganzheitlich zu betrachten oder schicke ihm vielleicht da und dort auch mal etwas für eine Gesichtscreme, dann habe ich auch wieder nicht diesen Moment beim Kunden erreicht, wo er sagt, Entschuldigung, ich brauche das nicht im Onlineshop, ich gehe gerne in eure Filialen für die dekorative Kosmetik und möchte das dort kaufen. Also diese ganzheitliche Betrachtung eines Kunden, der online und stationär einkauft, das schaffe ich nur über die Kundenkarte. Und wirklich gut die Kundenbedürfnisse veredeln, schafft man in dem Fall heutzutage nur mit einem Kundenverbindungsprogramm, klassisch mit einer Kundenkarte.
Hat sich da etwas die Sensibilität mitunter bei den Kunden etwas geändert? Auch geben die noch immer so gerne mitunter Daten her, als wie es vielleicht vor 5 Jahren waren? Oder sind da Kunden mitunter sensibler geworden und vielleicht ein bisschen mehr zurückhaltender auch, als wie es früher mal war, weil eben das Thema Datensicherheit so in den letzten Jahren ja mehr präsenter oder präsenter geworden ist? Gibt es da mehr Zurückhaltung gegenüber wie vor 5 Jahren oder ist das eigentlich noch immer gleich? Oder haben generell die Kunden zu DM einfach ein gutes, großes Vertrauen?
Ja, auf die Frage grundsätzlich ein hohes Vertrauen, das sehen wir auch in sämtlichen Kundenbefragungen. 2018 war die DSGVO-Einführung, da muss man ganz ehrlich sagen, da war dieses Thema viel in der Optik, sind, glaube ich, auch viele Mythen herumgegangen, irgendwie, ach so, da kann man ja genau sehen, was ich einkaufe und alles drum und dran. Wie gesagt, ich kann überhaupt nicht sehen, was du genau einkaufst. Ich sehe irgendwie Gruppen von Herren, die manchmal bei uns einkaufen und die kann ich sagen, die haben ungefähr ein ähnliches Verhalten, denen sende ich das und das, aber niemals, ich sende dem Harald etwas. Und Diesbezüglich ist mir jetzt gerade der Faden gerissen.
Die Frage war, ob die Kunden sensibler geworden sind, was das Thema Daten betrifft und die Daten hergeben.
Und eben 2018 durch die DSGVO sind die Kunden da eben etwas sensibler geworden. Das haben wir gesehen, konnten aber über die letzten Jahre wieder das Vertrauen auch so aufbauen. Wir waren nicht in der Presse in irgendeiner Art und Weise. Es hat keine Skandale um uns gegeben, dass wir irgendwie missbräuchlich damit umgehen. Und insbesondere der Kunde erlebt in der Kommunikation, die er von uns bekommt, dass wir verantwortungsvoll mit diesen Daten umgehen. Und das hat dazu geführt, dass wir über die letzten Jahre stetig wachsende Nutzerzahlen in unserem Kundenverbindungsprogramm hatten.
Im Geschäft, wenn ich das so richtig gelesen habe, ist es ja so, dass ca. 70% Kundinnen sind und 30% Kunden, also Männer sind. Ist es auch ähnlich jetzt einmal beim Kundenbindungsprogramm, bei den Kundenkarten, bei der App? Ist da das Verhältnis ungefähr gleich, als wie es der Menschen ist, die zu euch in die Geschäfte kommen? Oder gibt es da vielleicht eine Gruppe, die vielleicht ein bisschen digitaler ist?
Da kann sicher der Bernhard was dazu sagen.
Da kann ich was dazu sagen. Also das Verhältnis 70-30 stimmt nicht ganz. Es ist so, wir erkennen, dass wir im höheren einstelligen Prozentbereich Männeranteil haben, die auch die Kundenkarte nutzen. Wir gehen davon aus, dass der Anteil bei den Nicht-Kundenkartennutzern nur etwas ein bisschen geringer ist. Also die Zielgruppe der Frauen ist wirklich sehr groß. Aber wir versuchen natürlich auch, die Männer mit den Männern in der Form, wenn es jetzt um Angebote, wenn es um Content geht, wenn es um Inhalte geht, auch mit den Männern personalisiert in Kontakt zu treten, dass ihr natürlich jetzt als Mann oder du, Harald, die relevanten Informationen bekommst, die für dich ja interessant sind und die auch zu dir und zu deinem Einkaufsverhalten sozusagen passen.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, im Geschäft die Frequenz ist so 70-30 ungefähr, 70% Frauen, 30% Männer, aber die App oder Kundenbindungsprogramm oder Kundenkarten 90% Frauen, 10% Männer oder so.
Nein, also 30% Männer ist viel zu hoch. Wie gesagt, okay. Wir sind da ungefähr bei 10% Männeranteil und 90% Frauenanteil.
Ah, in den Filialen auch?
Ja. Okay.
Ah, okay.
wir sind da ungefähr bei 10% Männeranteil und 90% Frauenanteil.
Ah, in den Filialen auch, ja, okay. Ja. Gut, das heißt, wenn ich als Mann eine Frau kennenlernen will, gehe ich am geschicktesten zu DM.
Ja,
genau.
Ja.
Wäre eine gute Möglichkeit.
Wäre eine gute Möglichkeit und nicht in eine Après-Ski-Bar irgendwo, nicht? Also in ein Skigebiet, weil da ist das Verhältnis meistens genau umgekehrt. Okay, verstehe. In meiner Wahrnehmung ist es nicht ganz so, nicht? Aber ich bin ja nicht so oft jetzt einmal bei euch. Wer mich kennt, weiß, dass das Thema beispielsweise Haarshampoo bei mir eigentlich nicht wirklich relevant ist, nicht? Aber viele andere Dinge kaufe ich ja mitunter auch bei euch.
Und für ein Bad gibt es extra was.
Genau so ist es. Verwende ich auch mitunter. Ah, okay, aber dann verstehe ich auch das.
Aber auch hier wieder, wie wichtig es ist, eine gute IT-Infrastruktur hinter zum Beispiel einem Kundenverbindungsprogramm zu haben. Mit Payback kann ich mir ein Konto anlegen, auf das ich sammle, aber meine Frau und ich zum Beispiel haben eigene Karten und werden damit auch eigen identifiziert. Meine Frau bekommt andere Gutscheine reingestellt, obwohl wir auch dasselbe Konto sammeln, als ich.
Okay.
Aber wir sammeln gemeinsam. Ich werde identifiziert als Mann und mit meinen Bedürfnissen und meine Frau wird identifiziert mit ihren Bedürfnissen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich nicht mit dem Katzenfutter belästigt und meine Frau nicht mit meinen Rasierklingen.
Verstehe. Aber jetzt interessiert mich doch noch einmal eines. Wenn es so ist, dass 90% Frauen in den Filialen sind und 10% Männer, wo kaufen die anderen Männer ihre Produkte? Kaufen die das im Lebensmitteleinzelhandel mit? Klar, Männer brauchen vielleicht nicht ganz so viel jetzt einmal, aber gewisse Sachen, nicht wie Haarshampoo oder dergleichen oder Zahnpasta, würde ich einmal ausgehen, das ist vielleicht ähnlich viel. Wo kaufen die anderen ein oder kaufen das einmal die Frauen mit? Aber wir sind.
Also zu einem Großteil kaufen es die Frauen mit, muss man so ganz ehrlich sagen. Und wir haben einen geringen Prozentsatz Hardcore-Männer, die auch wirklich gerne bei uns einkaufen gehen. Was aber, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, dass noch zu wenig Männer wirklich mal bei uns waren und überhaupt einmal reingekommen sind. Weil allein die Men's World, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr attraktiv, wo ich alles an einem Platz finde, was man als Mann braucht, vom Duschgel über Deo, über Rasierklingen. Also ich muss nicht die ganze Filiale absuchen und zwischen 4 Meter Damen-Shampoos meine 2 Herren-Shampoos raussuchen, sondern ich finde alles an einem Platz. Und also die Herren könnten durchaus mehr werden. Sie werden von den Frauen gekauft und die Männer, die nicht zu uns kommen, die nehmen halt ganz gern mal ihre Produkte auch beim Lebensmitteleinkauf und sowas mit.
Jetzt sind wir schon zum Teil vielleicht mitunter beim Thema Marketing ja auch, aber würdet ihr sagen, okay, bei den Männern ist es mit 10% eigentlich natürlich das Plafond nicht erreicht, aber ich müsste jetzt entsprechend mehr Budget aufwenden, jetzt, um vielleicht Männer noch einmal reinzubringen in die Filialen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil scheinbar ist es ja so, Männer sind schwerer dazu zu bewegen, zu euch zu kommen. Also müsste ich eigentlich verhältnismäßig auch mehr Budget aufwenden dafür, oder?
Wenn man grundsätzlich daran glaubt, dass man Marketing so betreibt, dass man eine Karotte hinhält vor die Nase, dann ja. Wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir machen die Dinge gut und richtig, wir machen die richtigen Dinge, dann ist das etwas, was folgt. Also Erfolg kommt ja, also erfolgt. Und wir machen die Dinge wie mit zum Beispiel Men's World. Wir sehen, dass wir hier die Anteile über die letzten Jahre steigern konnten auf niedrigem Niveau, sage ich ganz ehrlich. Aber die Steigerung ist hier natürlich dann auch da. Und wir machen diese Konzepte und die führen zu Erfolg. Deswegen, also das ist eine Grundeinstellung, glaubt man eben, wenn man Log-Angebote macht, dass dann der Kunde kommt und dann ist er wieder weg und ich muss noch mehr Log-Angebote kommen, damit er wiederkommt. Wir glauben, oder unsere Einstellung ist eben grundsätzlich die Dinge gut zu machen und dann wird das Ganze schon zum Erfolg führen und die Männer werden auch aus Zufall oder wie auch immer bei uns die Erfahrung machen, dass das toll ist und dann auch wiederkommen.
Wir haben uns natürlich auch ein bisschen angesehen, wo und wie ihr mitunter Marketing oder in der digitalen Welt unterwegs seid. Und dort und da ist uns aufgefallen, ihr arbeitet mit Influencern zusammen, ihr arbeitet mit Bloggern zusammen. Wie seid ihr in der digitalen Welt jetzt einmal unterwegs, was das Thema Marketing, was das Thema Erreichen eurer Zielgruppe mitunter betrifft? Ich glaube, das wird uns jetzt Bernhard beantworten.
Genau, ich versuche es einmal zu beantworten. Also grundsätzlich ist es so, dass wir seit 2010 eigentlich schon sehr stark mit im Influencer-Marketing drinnen sind. Wir sehr stark mit Influencern und Content-Creatern zusammenarbeiten. Und wir da halt versuchen, auch in den digitalen Kanälen sozusagen eine Zielgruppe erreichen, die wir vielleicht bei klassischen Kanälen jetzt nicht erreichen würden. Und da setzen wir natürlich auch sehr auf authentische Zusammenarbeit. Also uns ist wichtig, dass wir sagen, mit den Influencern wirklich auch gemeinsam persönlich zu sprechen, uns auszutauschen, wo wir sagen, okay, was sind Inhalte, die der Influencer authentisch rüberbringen kann, was passt zu DM, wo ist da sozusagen ein Match und das Ganze auch individuell gestalten. Jeder Influencer, glaube ich, tickt so ein bisschen anders. Jeder hat gewisse Schwerpunkte, die er gerne vermitteln würde zu seinen Followern. Und da versuchen wir, einen guten Mix hinzukriegen. Und es gelingt uns halt dadurch auch sehr gut, auch wieder auf gewisse Zielgruppen einzugehen, wie zum Beispiel Mütter oder Väter, dass wir da Inhalte kreieren mit glaubwürdigen und authentischen Influencern. Und das versuchen wir natürlich über alle digitale Kanäle hinweg, dass wir das, was wir da an Content und Informationen kreieren, einerseits relevant sind für den Kunden und halt dann in die Kanäle ausspielen, wo die Kunden dann auch unterwegs sind.
Wie funktioniert dann mitunter der Rückkanal? Wie wird das gemessen bei euch? Woran merkt ihr, dass die eine oder andere Kampagne erfolgreich war?
Also da gibt es unterschiedliche Messkriterien, wo wir sagen, okay, wie viel Personen haben wir erreicht, wie viel Resonanz ist da zurückgekommen. Also das sind Indikatoren, wo wir sagen, okay, ist es gut angekommen beim Kunden. Das kann man auch dann in quantitative Kennzahlen auch ummünzen, wo man sagt, okay, was hat sie vielleicht, wenn es um das Produkt gegangen ist, speziell inhaltlich, was hat sie da im Abverkauf getan oder ist die Story irgendwie dann nochmal stark verbreitet worden? Hat es da eine große Interaktion, ein großes Engagement? Das sind im Endeffekt Indikatoren, wo wir sagen, haben wir jetzt unsere Kundinnen erreicht oder eben nicht.
Gibt es bei euch auch schon so etwas, wie man es aus der Modewelt jetzt einmal kennt, Abverkäufe wirklich, sogenannte Drops, die auf einen Tag jetzt einmal beginnen von einem Produkt, bis es eben mitunter einfach ausverkauft ist? Gibt es so etwas schon oder ist so etwas in Planung auch? Kann man so etwas machen mit euren Produkten?
Also mir ist jetzt aktuell nichts bekannt, was wir in der Vergangenheit schon sehr stark gesehen haben bei den Influencern, die auch Produkte sozusagen lanciert haben, dass da halt kurzfristig One-Shots, wo man halt 2-3 Wochen den Bedarf decken hat können, dass das wirklich eine große Inszenierung war. Und dann war halt dieses saisonale Produkt im Endeffekt wieder weg. Aber wir haben jetzt keine Pläne oder keine Umsetzung, wo wir sagen, das würde man jetzt für eine Eigenmarke zum Beispiel so machen. Mir ist zumindest jetzt nichts bekannt.
Aber kann durchaus mal sein, dass es so kommt, nicht? Wenn es mal so ist, dass man sagt, okay, das werben vielleicht mal ein Produkt bei der Einführung oder das bietet sich einmal an, so etwas zu machen, wieso nicht irgendwie einfach mal eine zielgerichtete, zeitliche Kampagne zu machen, okay, es gibt, da startet der Verkauf.
Das ist grundsätzlich ja nicht in dieser Extremform.
Klar, wie kann nicht so wie in der Mode sein, ja.
Also das heute zwischen also ich sage jetzt die Pop-Up-Stores, wo es den neuen Nike-Schuh gibt, für in 10 Minuten eröffnet er irgendwo am Universitätsplatz. Wer da ist, ist da. Und solange es gibt, in dieser Extremform nicht Limited Editions in unseren Eigenmarken, in unseren DM-Marken, sind höchst erfolgreich und gibt es auch einige. Also das Lieblingsprodukt meiner Tochter ist der Pumpkin Spice Tassenkuchen. Da muss ich dann selber damit kämpfen, wenn es eine Limited Edition ist und sie dann irgendwann einmal aus ist.
Verstehe.
Das entspricht aber grundsätzlich auch unserem Bild. Also nur um Werbung und Aufmerksamkeit zu bekommen, auch Negativpresse zu machen und mit Enttäuschungen bei den Menschen zu arbeiten. Also das ist es ja. Also die Menschen versuchen irgendwie das Produkt zu bekommen und dann Edge by Edge ist es schon aus. Das entspricht halt nicht, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Insofern, also es sind Limited Editions, aber die reichen für einen Monat, zwei Monate, weil sie eben auch in die Saison reinpassen und nicht so, dass ich sage, so in jeder Filiale gibt es drei Stück. Entweder du kriegst sie, lauf schnell hin und wenn jemand anderes schneller war, hat er die drei Stück gekauft und dann habe ich zwar vielleicht gewisse Presse und gewissen Traffic in Social Media, aber entspricht nicht unserem Wesen.
Bernhard, du bist verantwortlich für den Bereich Omnichannel Retailing. Jetzt sag uns doch einmal, Omnichannel, wie sieht das aus bei DM? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie funktioniert Omnichannel bei DM?
Vielleicht grundsätzlich, was wir darunter verstehen, oder wo die Aufgabe Sie sehe, ist im Endeffekt, der Harald hat es vorher auch schon gesagt, die Kanäle miteinander zu verbinden. Einerseits einmal die Kanäle, wo wir einen Verkauf tätigen, dass du jetzt sagst, okay, du würdest jetzt im Online-Shop deinen Einkauf machen, du stellst dir da deinen Warenkorb zusammen und dann hast du bei uns die Möglichkeit, dass du sagst, du holst dir das jetzt innerhalb von 90 Minuten in deiner Wunschfiliale ab. Das heißt, der Customer Journey könnte so ausschauen, dass du sagst, du bist in der Früh beim Frühstück, gibst deine Produkte ein und hast vielleicht nur einen Termin und dann nach 90 Minuten kommst du bei einer DM-Filiale von dir vorbei und holst dir das einfach ganz convenient ab. Das ist für uns ein Beispiel im Sinne von Omnichannel Retailing. Du bist in unterschiedlichen Kanälen unterwegs, spürst aber keine Grenzen dazwischen. Du kannst online bestellen und es dir ganz smart in der Filiale abholen und das sogar so nach 90 Minuten. Und da ist es halt die Aufgabe, dass wir im Hintergrund die technischen Elemente der einzelnen Kanäle sozusagen auch wirklich in Verbindung bringt. Also einerseits das Technische, dass das Ganze dann auch wirklich möglich ist, hin zum Kunden und für den Kunden dann auch spürbar ist. Das ist ein Teil der Aufgabe. Aber es ist auch Teil, sagen wir mal, die Kanäle, wo Kunden oder Kundinnen mit DM in Verbindung treten, also Kommunikationskanäle, auch die so weit miteinander zu verbinden, dass da jetzt keine nicht beim Kunden das Gefühl entsteht, okay, in dem einen Kanal lese ich das, habe ich die Botschaft, in dem anderen Kanal spüre ich irgendwie oder sehe ganz was anderes. Also einerseits so auf Basis der Verkaufskanäle und dann der gesamten Kommunikationskontaktpunkte, dass die sehr gut miteinander verbunden sind. Auch so wie der Punkt vorhin, dass man sagt, Wir erkennen der Offline-Kanal und der Online-Kanal wird auch so miteinander verbunden, dass wir hinsichtlich der Kundendaten auch das Kundenverhalten und das Interesse der Kunden auch wirklich in den unterschiedlichen Kanälen auch sehen können und das auch in den unterschiedlichen Kanälen auch individuell personalisieren können.
Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter. Denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum. Und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress. Und es gibt heuer den 6. Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der stärksten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit seinem neuen Buch Dodoland und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Startup-Coach aus Höhle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat. Von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Content Kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Barck zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einem der bekanntesten Rhetoriktrainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com. Wir sehen uns. Bis dann. Omnichannel bedeutet aber auch, ich kann es nicht nur 90 Minuten später abholen in der Filiale, es wird auch nach Hause geliefert, oder?
Genau, es wird auch nach Hause geliefert, also ganz, ganz wie du das willst. Du kannst das auch klassisch, macht dann eigentlich keiner mehr, wenn es Expressabholung gibt, dass das klassisch in die Filiale schicken lässt. Und du kannst es in Wien und in Salzburg, kannst es auch liefern lassen am gleichen Tag noch. Also da würdest du die Bestellung abgeben, dann bieten wir da die Expresslieferung an und dann kriegst du umweltschonend mit E-Bike kriegst du dann am Abend deine Bestellung an die Haustür geliefert und musst sozusagen, wenn du nicht raus willst, gar nicht raus und hast dann alle Produkte am selben Tag noch an der Haustür. Und das sind Dinge, Services, die wir darunter verstehen, so wie wir Omnichannel Retailing bei DM denken. Und immer als Ergänzung zum stationären Handel, ich sage es jetzt einfach so, und nicht irgendwie, dass wir sagen, das wird irgendwann, wie du vorher mal die Frage gestellt hast, wird das eine das andere ablösen, sondern als Ergänzung zu sehen und der Kunde wählt dann aus, welche Customer Journey oder welchen Weg er dann auch wählt und welcher gerade passt. Und das kann für einen Kunden einen Tag einmal der Weg sein und am nächsten Tag ist es ein anderer, weil er gerade sagt, jetzt gehe ich in die Filiale, jetzt möchte ich wieder mal ein bisschen stöbern und flanieren und schaue mir die neuesten Produkte von der dekorativen Kosmetik an und die möchte ich ausprobieren. Und so versucht man natürlich, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und darüber hinaus die Bedürfnisse zu veredeln.
Wien und Graz, deshalb jetzt einmal die Zustellung, Wien und Salzburg, deshalb die Zustellung, weil Wien die größte Stadt ist, ihr eure Headquarter in Graz habt. Wann Salzburg. In Salzburg, so, ja, weil ich immer fragen will, wann kriege ich das in Graz, wann wird es mir zugestellt in Graz? Ist das schon auf dem Plan oder testet ihr das Ganze jetzt noch und schaut einmal an, wie das Ganze so angenommen wird und wie sich das mitunter ja auch rechnet unterm Strich?
Ja, wir schauen uns das an. Es gibt aber schon Pläne, wie und wo wir es erweitern können. Stay tuned sozusagen, bleibt gespannt. Graz wäre mitunter natürlich auch eine Stadt, wo wir uns das vorstellen könnten. Aber es gibt jetzt nichts Konkretes. Ja.
Du hast das vorher schon einmal erwähnt, was ja das Interessante ist, anhand der Kundenkarte und anhand der App festzustellen, dass es unterschiedlich ist, was jemand im Shop einkauft und was jemand online einkauft. Wie unterschiedlich ist das jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Was wird eher online gekauft? Was wird eher im Shop gekauft?
Magst du mal
Na, wenn ich rate, ganz einfach, nicht? Ich würde mir online Waschpulver bestellen, alles was schwer ist, klarerweise. Nicht? Das ist Waschpulver, das sind die Tabs mitunter für die Spülmaschine, würde ich meinen. Das sind Küchenrollen und WC-Papier, weil das ist groß zum Schleppen. Das würde ich jetzt einmal mir liefern lassen. Und andere Impulskäufe, klarerweise, nicht? Werden wahrscheinlich eher im Store stattfinden. Und ansonsten würde ich meinen, bei Frauen vielleicht Lippenstift und Nagellack wird wahrscheinlich eher im Store stattfinden und Haarfarbe. Das wäre meine Annahme jetzt, aber ich bin neugierig, wie es denn in der Realität aussieht.
Also sehr gut auf den Punkt getroffen. Das sind ungefähr die Verschiebungen in diesen Bereichen, die du erwähnt hast. Aber lang nicht, wahrscheinlich in der Größenordnung. Wir bewegen uns hier von 2-3 Prozentpunkten Verschiebungen in der Anteiligkeit am Gesamtsortiment. Also ich sage jetzt einmal wirklich nur eine Zahl X, wenn Waschmittel 15% am Gesamtumsatz ausmachen würde, dann wäre es 17% oder 18% und dafür eine dekorative Kosmetik vielleicht um 1 oder 2% niedriger. Aber es sind keine Weltverschiebungen, dass wir jetzt auf einmal kein Drogerie mehr und keinen Schönheitsschwerpunkt und keine dekorative Kosmetik und Schönheit, das wichtigste Sortiment bei DM ist und die bewusste Ernährung, sondern es gibt ja leichte Schwächen dieser Bereiche und andere Bereiche leicht stärker. Also wir entwickeln uns online nicht in Richtung des Wasch-, Putz-, Reinigungs-, Windeln- und Toilettengeschäft. Und wir bleiben das, was wir sind, der Drogerieanbieter, der kompetenteste Drogerieanbieter, der von der Schönheit über die Gesundheit, über die bewusste Ernährung, Haushalt, Tier, alles anbietet und auch von unseren Kunden auch online nachgefragt wird.
Wohin geht jetzt eigentlich so mitunter der Trend oder wie wird es aussehen in 5 Jahren, wie wird es in 10 Jahren aussehen? Weil wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich vor 5 Jahren bei Veranstaltungen war, dann ist immer irgendwie gezeigt worden, die Waschmaschine mit dem Knopf oben von Amazon mitunter, wo ich da nur raufdrücken muss, nicht? Und das Waschmittel wird mir automatisch wieder geliefert. Wenn man so Film oder Dokumentationen sieht aus dem asiatischen Raum, dann ist es so, dass die Leute in der U-Bahn stehen vor Wänden, wo man einscannen kann, was brauche ich zu Hause, und das wird nach Hause geliefert mitunter. Bei mir im Podcast war beispielsweise auch schon Harald Gucci, Chef von Unito, nicht? Oder es war Roland Fink, also von Nice Shops mit dabei, die natürlich sagen, nicht? Also was weiß ich, in 10 Jahren oder in 15 Jahren müssen sich viele darüber Gedanken machen, vor allem Einkaufszentren, was machen die mit den Flächen dort, weil die natürlich sagen, klarerweise für ihre Branche, da werden viel weniger Leute hinkommen. Wie sehen so eure Prognosen aus? Von was geht ihr jetzt einmal aus, von welchen Rechnungen, was Frequenz betrifft im Shop und wie sich das Einkaufverhalten mitunter darstellen wird. Ihr seid digital vorbereitet, aber auf was bereitet ihr euch vor? Wie kann es aussehen in 5 Jahren, realistischerweise?
Totgeklappte Leben länger, also auch was Einkaufszentren angeht. Muss es relativ marktwirtschaftlich, kapitalistisch ansehen. Das Beste wird sich durchsetzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wird bei den Einkaufszentren genauso sein, ja, vielleicht haben wir dann nicht mehr so viele Einkaufszentren, aber die besten werden erblühen und umso besser funktionieren. Und genauso wird es mit den besten Abo-Modellen sein, sage ich. Also es kann natürlich die Waschmaschine bestellen, aber beim Duschgel ist es vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger, aber da kann ich über Abo-Modelle zum Beispiel wirklich tolle Services anbieten. Nämlich, wenn ich das Verhalten der Kunden ungefähr nachvollziehen kann, und zwar das ganzheitlich. Wenn ich nur die Online-Einkäufe sehe, sehe ich einen Bruchteil seiner Einkäufe. Wenn ich natürlich stationär und online verbinden kann, dann weiß ich, okay, auch bei unserem Marktanteil habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, welche Abo-Modelle bei einem Duschgel, bei Mascaras, was auch immer, realistisch sind. Und aus dieser Datenbasis wirklich wieder gute Services zu entwickeln, dann bin ich optimistisch, dass es auch sowohl stationär wie auch online uns gelingen wird, hier den besten Service zu bieten und wir deswegen einer der sein werden, die auch in 5 oder in 10 oder in 15 Jahren immer noch Drogeriewaren In welcher Form auch immer, sage ich ganz ehrlich, in welcher Verteilung zwischen online, über Zusendung, über Abholung oder wie auch immer, immer noch der kompetenteste Anbieter in Österreich und in den anschließenden Ländern zu sein.
Geht man noch einmal zurück vielleicht zum Thema Omnichannel denn auch. Nicht? Also es gibt ja, glaube ich, auch, wenn wir das so richtig gesehen haben, meine Mitarbeiterin und ich, auch ein Live-Shopping-Format bei euch. Wie kommt das an? Wie funktioniert das? Das ist etwas, was man ja wieder ganz stark oder zum einen stark in Asien mitunter jetzt ja erkennt, Live-Shopping-Formate. Gut, wir kennen es mitunter nicht aus Teleshopping vielleicht, nicht? Also das Vorgängermodell, wenn man so sagen will. Aber wie ist Live-Shopping bei euch? Wie sieht das aus?
Nichts Böses sagen, gell? Ich war 2 Jahre bei Homeshopping Europe.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin fasziniert. Ich bin immer fasziniert von Shopping-Sendern, nicht? Also vor allem für dieser Verkaufsstrategie her, weil die das ja wirklich sehr, sehr gut machen, finde ich. Nicht? Und das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Nicht? Und man kann, glaube ich, auch nicht. Und viele andere Influencer haben es, glaube ich, da auch ganz gut gelernt, weil sie sich das abgeschaut haben einfach jetzt mal. Und immer, wenn ich irgendwo bin, vielleicht in Urlaub auch nicht, und ja, dann bin ich mal ein bisschen länger in der Früh im Zimmer oder dergleichen. Und dann schaue ich mir beispielsweise so Shopping-Kanäle an, weil für mich das einfach faszinierend ist. Ich darf gar nicht erzählen, was alles zu Hause in der Küche so rumsteht. Ja,
also ich war dort und habe dort auch erkannt, das ist eine ganz spezielle Form. Unsere Produkte können heute so viel. Und das fängt beim Duschgel an, von Inhaltsstoffen und alles drum und dran, wie viel da in jedes Produkt an Herzblut und Wissen reingelegt wird. Die Kanäle, die es heute gibt, oder die letzten Jahre benutzt wurden, ob so Zeitung oder Mailings und alles drum und dran, war nicht mehr möglich, all das, was eigentlich in den Produkten drinnen liegt, auch wirklich noch gut zu kommunizieren. Und hier gibt es wirklich für Interessierte die beste Möglichkeit, sich hier zu informieren. Das schafft man in diesem Format wie nirgendwo anders. Bei mir waren es damals bei Homeshopping Europe die Radios und die Kameras und die Mobiltelefone. Jetzt ist es eben nach den Influencern ein Live-Shopping-Format eben auch für die Kosmetikprodukte oder Ernährungsprodukte oder bei uns. Und deswegen, die Stimmen waren ja teilweise, ja, jetzt, das soll man jetzt ins TV-Business einsteigen und alles drum und dran. Ich habe damals schon noch zum Werner gesagt, also der auch dafür war. Also ich weiß, was die Vorteile hier sind und wie man da auch sympathisch die Menschen erreichen kann. Dann hat er sich das Ganze angenommen.
Ja, und die Inputs, die waren sehr gut, weil wir haben ja eigentlich die Wahl, also man hat das Format irgendwie unterschiedlich wahrgenommen, auch schon teilweise am Markt in Europa. Wie du gesagt hast, das ist von Richtung China, die großen amerikanischen Unternehmen haben es dann schon gemacht und ist dann Richtung Europa gekommen. Und wir haben uns dann gut überlegt, wie passt das zu uns? Also nicht einfach nur, dass wir sagen, okay, wow, das macht jetzt ja jeder und dem Trend gehen wir auch nach. Sind wir gefragt, okay, wo ist der Sinn für uns? Was ist sozusagen wieder hin zum Kunden der Mehrwert? Und den Mehrwert, den wir halt gesehen haben, dass wir halt auch durch einen digitalen Kanal wirklich in eine Interaktion mit dem Kunden kommen können, was in der Filiale ja super passiert. Da haben wir die starken Kundenbegegnungen in der Beratung, im Austausch mit dem Kunden. Und zu einem gewissen Grad versuchen wir das natürlich auch digital, einerseits in personalisierten Content, dass man sagt, okay, da ist man mit dem Kunden in Kontakt, aber halt nur in der Einwegkommunikation zu einem gewissen Grad. In den Social-Media-Kanälen ist da natürlich eine Interaktion noch schon mehr da und da haben wir gesagt, okay, DM Live könnte im Ganzen einfach nochmal eins draufsetzen und den Mehrwert einerseits unserer Produkte darstellen. Man hat Zeit, man kann die Produkte einfach einmal präsentieren, man kann die Hintergründe darstellen. Wir haben Experten bei uns ja in den Filialen, die können wir dann dort einladen. Aber uns war es wichtig, dass das jetzt nicht, so wie es manche andere gemacht haben, mit einer klassischen ein Stativ für Smartphone und dann ein bisschen Beleuchtung und dann sitzt man halt davor zu zweit und spricht da ein bisschen, sondern dass es wirklich in einem professionellen, für uns aufgebauten Studio gemacht wird, dass wir da eine saubere Kameraführung haben, dass wir auf die Produkte gut hinzoomen können, dass die Kundinnen das auch gut wahrnehmen können, dass wir wirklich uns gut überlegen, Woche für Woche einen relevanten Inhalt auch zu liefern. Das ist eine große Herausforderung. Und dass wir auch mit einer sehr professionellen Moderatorin wirklich einen schönen roten Faden haben und immer eine Spannung auch zu einem gewissen Grad drinnen haben. Einmal spaßige Momente auch drinnen haben und dass die eine Stunde, die das Prozess halt läuft, sehr kurzweilig ist. Und wir sind mit den Entwicklungen wirklich extrem zufrieden. Und da waren die Inputs schon sehr wichtig, auch so was aus dem Bereich Teleshopping wichtig war, dass man das auch dorthin transferiert, weil sonst ist es halt einfach ein weiteres DM Live von vielen, die es am Markt gerade gibt. Und auch da war es uns wichtig, uns wirklich zu differenzieren. Das ist ja dann der Punkt. Und das zeigen jetzt auch die Zahlen. Also wir haben, was die Verweildauer betrifft in den Lives, was die Umsatzentwicklung betrifft, was die Zuschaueranzahl betrifft, was die Einlösung von Coupons, die wir dort anbieten, betrifft, was die Chatfunktion betrifft, also da wird wirklich interagiert, werden Fragen gestellt und das ist der Kern, dass wir da in Austausch mit unseren Kunden kommen. Und wir haben das auch in weitere Länder ausgerollt und da kann ich nur sagen, da funktioniert es noch besser als wie in Österreich. Das hat uns einfach nochmal bestärkt, dass das Format für uns schon mal in die Ländern, wo wir es jetzt haben, sehr gelungen ist. Aber da muss man jeden Tag gefühlt irgendwie dranbleiben, man muss Woche für Woche wieder eine Stunde an Inhalt liefern, der für einen Kunden auch wirklich spannend ist.
In welchen Ländern funktioniert es besser als in Österreich?
In Tschechien, in Kroatien, die zwei würde ich jetzt einfach mal herausheben, da ist das teilweise noch ja, das Dreifache an Zuseher, wie es in Österreich.
Gibt es da eine Erklärung dafür oder eine einfache Erklärung oder sucht ihr nach einer Erklärung mitunter? Oder sind wir in Österreich einfach so oldschool?
Also wir merken schon in diesen Ländern eine gewisse höhere Affinität zu neuen Formaten, solchen digitalen Kanälen. Ja. Also es ist ähnlich wir sehen auch, dass zum Beispiel TikTok in Tschechien ausgezeichnet funktioniert. Also auch besser, als wie es jetzt in Österreich ist. Obwohl es in Österreich auch sehr gut funktioniert, aber da ist ein Unterschied da und das macht es auch spannend jetzt im internationalen Kontext, dass man sagt, okay, auf die Märkte in den Überlegungen einzugehen und auf die Bedürfnisse in den jeweiligen Märkten.
Ich glaube aber ganz stark, weil du das erwähnt hast, jetzt nicht vom Home Shopping Europe, nicht, wo du 2 Jahre warst, nicht, dass vor allem diese Expertise sicherlich ganz wichtig auch ist, nicht, weil da steht der Verkauf im Vordergrund. Vielfach beobachtet man mitunter bei Unternehmen, dass sie manche Kanäle bespielen jetzt einmal, um sie einmal zu bespielen, aber nicht wirklich diesen Fokus dabei haben, wirklich auch gut zu verkaufen. Und wenn man aber das anlehnt jetzt an den Home Shopping, da steht, da ist der Grund, warum man das macht, verkaufen und nicht einfach nur einen Social Media Kanal zu bespielen.
Das ist, ja, wenn du halt das als einziges Medium hast, dann nutzt du es zum Verkaufen, wie du sagst. Also ist so. Bei uns ist es eben der primäre und deswegen ist es auch so sage ich, auch so viel mehr passend zu DM, als rein über TV etwas auszustrahlen und in den Einweg zu gehen, weil eben auch diese Chatfunktionen, diese Interaktion mit den Kundinnen, auf Fragen eingehen können, mit denen auch einen Spaß haben, wie der Bernhard sagt. Das hat uns, dieses Medium hat uns hier die Möglichkeit gegeben, das klassische Teleshopping DM-typisch, einen DM-typischen Charakter zu geben. nämlich mit dieser Interaktion. Einweginteraktion hat relativ wenig Menschliches, aber eben in diesen Dialog einzutreten mit unseren Kundinnen in der Live-Show, das macht eben genau das aus, warum wir dann eben auch gesagt haben, so, jetzt können wir es machen. Vorher wäre es nicht passend gewesen.
Das gibt es jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr, oder? Auf welchen Kanälen oder wie kann ich das empfangen? Wie bin ich da mit dabei? Ist das nur die Website oder seid ihr auf Social Media live?
Exklusiv in der MindM-App, also die MindM-App runterladen, anmelden und dann
Mitteilungen aktivieren, dann wird man auch daran erinnert.
Genau, dann wirst du auch erinnert. Wir haben Versuche auch gestartet, wir strahlen es auch in weitere Kanäle aus. Also wir testen gerade, wenn man sozusagen das Ganze auch auf Insta teilt, aber primär ist es in der MindM-App. Also das ist der Kanal, weil dann müsstest du von Insta wieder in die MindM-App abspringen. Also die Interaktion findet über die MindM-App statt, weil dann kannst du die Chat-Funktion nutzen, da kriegst du deine Coupons, da bist du einfach näher dran an dem Geschehen. Und wir feiern, weiß nicht, wann es jetzt ausgestrahlt wird, aber von heute aus, nächste Woche unser Jubiläum, sind jetzt ein Jahr online in Österreich und da gibt es auch eine Special Show und da sind wir schon gespannt, was da rauskommt.
Ja, ausgestrahlt wird es, also jetzt, ja, wahrscheinlich geht sich das nicht, nein, gerade nicht aus, aber, liebe Zuhörer, einfach mal die DM-App runterladen und ich muss gestehen, ich muss das jetzt auch machen, weil ich will jetzt da mit dabei sein beim nächsten Mal und mir das auf alle Fälle mal ansehen, wie denn das jetzt genau aussieht. Meine Mitarbeiterin hat sich das angesehen, sie hat mir nur berichtet davon jetzt einmal, aber jetzt bin ich selber gespannt, ich schaue mir das auf alle Fälle an, ich kann es nur einmal sagen, versucht es vielleicht auch einmal, um einfach mal etwas Neues zu erkennen oder zu sehen. Was erwartet uns noch an Trends? Du hast gesagt, nächste Woche startet ihr quasi eine Jubiläumssendung. Was gibt es mitunter noch? Auf was müssen wir uns noch vorbereiten? Was kommt von DM jetzt in nächster Zeit noch? Gibt es etwas, wo ihr sagt, okay, da könnt ihr als Kunde eigentlich freuen drauf? Gibt es irgendetwas Spezielles?
Wir würden jetzt nicht verraten wahrscheinlich, wenn wir was Spezielles hätten. Nein, also ich glaube, dass der Grundtenor, oder nicht der Grundtenor, sondern unsere gemeinsame Richtung ist, das Ohr nah am Kunden zu haben. Der Harald hat das eh sehr gut erklärt, wie uns das gelingt. Und dass wir dann Schritt für Schritt uns auch Entwicklungen anschauen und schauen, wann kommen die Dinge. Weil, so wie du vorher gesagt hast, wollte nur einhaken, also ich habe vor fünf Jahren auch schon Podcasts gehört, wo sozusagen der stationäre Handel irgendwie tot prognostiziert worden wurde. Und dann ist Corona gekommen, eigentlich eine Tatsache, wo man sagt, der stationäre Handel zu einem gewissen Grad zusperren müssen. Viele sind in Richtung Onlinehandel gegangen. Und jetzt danach kann man eigentlich sagen, es ist natürlich was passiert, aber der stationäre Handel ist noch da und teilweise auch vielleicht stärker als wie zuvor, weil der Kunde erkennt, dass da einfach auch ein Wert drinnen liegt in der Persönlichkeit, im persönlichen Austausch, im Gustieren, Flanieren in einer Filiale. Und deshalb sehe ich persönlich den digitale Kanäle und deswegen verfolgen wir auch den Ansatz von Omnichannel Retailing als Ergänzung zu dem Ganzen. Und wenn sich die Dinge entwickeln, wie sie sich entwickeln, dann werden wir sicher dran sein, werden wir sicher vorbereitet sein, so wie wir bei Corona vorbereitet waren mit unserem Shop. Und das, glaube ich, ist das. Und nicht, dass man sagt, man bereitet sich jetzt vor, was in 10 Jahren passiert.
Also, liebe Hörer, einfach immer wieder mal reinschauen bei DM. Ihr werdet immer wieder mal was Spannendes Neues finden mitunter. Nicht nur im Shop, sondern auch online in der App und auf allen anderen Kanälen. Herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Wir sind jetzt schon über eine Stunde unterwegs in dem Interview. Das ist sehr, sehr lange mitunter. Aber natürlich zwei Gesprächspartner und ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen dabei. Wir haben über ganz, ganz viele Themen denn gesprochen. Haben wir was vergessen? Nein. Dann machen wir einfach, verabreden wir uns wieder, dass wir uns in einem Jahr wieder treffen und einmal schauen, weil dann gibt es 2 Jahre mitunter, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht DM Shopping Live nicht, oder Live Shopping. Und dann reden wir mal über die Erfahrungen aus diesem Bereich, weil da seid ihr mitunter einfach einer der Vorreiter auch in Österreich, so, wenn ich das so richtig sehe. Ich kenne ein paar andere nicht, aber ihr seid ganz vorne mit dabei.
Und viele andere neue Erfahrungen, vielleicht von denen wir berichten können.
Genau, dann machen wir das. Wir treffen uns einfach in einem Jahr wieder und dann reden wir weiter über die digitale Welt nicht? Und inwieweit oder wie weit ihr dann weiter tiefer eingetaucht seid. Herzlichen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Diesmal in der Zentrale bei DM in Salzburg. Herzlichen Dank, lieber Harald. Herzlichen Dank, lieber Bernhard.
Danke vielmals.
Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Nächstes Mal wieder mit einem Interviewgast und vielleicht auch, wenn es so interessant ist wie diesmal, so in dieser Länge. Bis dann. Ciao, ciao.